Ja, schön euch irgendwie nicht zu sehen durch die Kameras. Wäre cool, wenn man da so durchgucken könnte. Jeder hätte eine kleine Kamera auf seinem Computer oder auf seinem Smartphone und dann würde ich jetzt in dieser Linse euch alle sehen können. Das wäre irgendwie großartig. Jan hat ja schon gesagt, unsere Tage von Miriam und mir für uns als Familie gehen gerade hier zu Ende. Es sind so die letzten Dinge, die man noch abwickelt und auch heute ist es, ja, meine letzte Predigt. Wer weiß, ich glaube, wir werden uns auch nochmal wiedersehen. Aber erst einmal ist das für uns der Schlusspunkt. Und natürlich überlegt man, was predigt man? So in die Kamera hineingesprochen ist es ja nochmal seltsamer. Ihr seid irgendwie weg. Also hier sitzen so 20 Leute. Ist auch schön, ein bisschen mehr Leben als vielleicht ansonsten. Aber ja, ihr seid irgendwie weg. Das ist schade und umso mehr überlegt man, was sagt man, wie kommt das wohl an, man nimmt vielleicht weniger wahr und ich habe so gedacht, was predigt man? Ich habe mir gewünscht, eine letzte freie Predigt ohne irgendeine Predigtreihe euch mitgeben zu dürfen, das, was irgendwie so gerade auf dem Herzen ganz besonders schlägt. Und da kann man ja nun denken, okay, am Ende eines Restaurantbesuchs kommt immer was, ja nicht der Nachtisch, sondern die Rechnung. Und jetzt könnte man denken, ja, jetzt kommt nochmal so die Abrechnung. Aber nein, ich glaube, das wäre völlig falsch. Das wäre sehr fehl am Platz. Und gleichzeitig heißt es in diesem Vorspann dieser Predigt auch nicht, etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Das wäre komisch, weil Gottes Wort, glaube ich, immer konkret in unser Leben hineinsprechen möchte. Aber mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir gemeinsam verstehen, ein jeder ist erstmal für sich in dem Ganzen angesprochen. Es war nie mein Anliegen, Predigten mit lauter theologischen Richtigkeiten auszuführen, um mein geistiges Bücherregal vollzustellen, auf dem sich schnell dieser Alltagsstaub sammelt. Das war nie mein Ansatz und das ist auch heute nicht, sondern das, was mich immer begeistert hat und mich weiter begeistern wird, ist zu sehen, was passiert eigentlich mit uns Menschen, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, insbesondere an den Stellen, wo wir uns anschauen, wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Ihm folgen wir ja nach, er ist unser Vorbild und ich glaube, da liegt eine ganz besondere Prägekraft einfach drin, in diesen Texten, in den Evangelien, die über ihn berichten. Aber wenn es darum geht, wie handle ich eigentlich, dann ist Jesus eigentlich das einzige Vorbild, von dem du niemals enttäuscht wirst. Jesus ist derjenige, der den Pflock einschlägt in allen Momenten des Lebens, wo du sagst, an ihm kann ich mich ausrichten. So kann ich und will ich handeln. Und so sind diese Texte für mich persönlich so die eindrücklichsten und prägendsten, die Jesus in seinem Handeln auf dieser Erde beschreiben. Und so will ich heute mit euch auch nochmal in einen Text hineinschauen und den werdet ihr vermutlich schon mal gelesen haben, vielleicht auch schon eine Predigt drüber gehört haben. Und doch finde ich ihn so aufrüttelnd und so kraftvoll, dass ich gedacht habe, für heute ist es eine gute Sache. Und zwar ist es im Johannesevangelium. Einige Kapitel später sagt Jesus etwas über sich selbst. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist echt ein hoher Maßstab, eine hohe Latte, die er da anlegt und sagt, hey, guck mal, wenn ihr mich anschaut, ich bin der Weg. Ich bin also derjenige, wenn ihr mir folgt, wo euer Leben etwas an Orientierung gewinnt. Ich bestimme die Richtung, wo es lang geht. Ich bin der Weg, auf dem könnt ihr folgen, dem könnt ihr nachgehen. Ich bin die Wahrheit, also er sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Wenn du nach der Wahrheit suchst, bist du bei Jesus richtig. Er sagt, bei mir bist du richtig. Und daran darf ich ihn messen. Ich brauche keine Sorge haben, wenn ich mich mit dem Glauben, mit der Bibel auseinandersetze, irgendwelchen Märchen aufgesessen zu sein oder dass es nachher doch alles irgendwie kippt, wenn ich in die Wissenschaft schaue, sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du nach mir suchst, wirst du Wahrheit finden. Was für ein Versprechen. Und er sagt, ich bin das Leben. In ihm entspringt das Leben und auch das ist etwas, woran ich Jesus messen darf. Wenn ich ihm nachfolge, wenn ich die Dinge so tue wie er, wenn er mein Leben verändern darf, wenn er in mir wirken kann, dann sagt er, wird Leben in dir entspringen. Dein Leben wird ein Fülle gewinnen und eine Zufriedenheit bekommen, die dein Leben vorher nicht hatte. Ich will Jesus an diesen Worten messen und ich merke in meinem Leben bei allen meinen Dingen, wo ich stolper, wo ich auch hader, wo ich meine Fragen habe, merke ich, wenn ich diesem Jesus folge, verändert er mich. Und so finde ich die Dinge, die über ihn beschrieben werden, so faszinierend, die so facettenreich immer wieder etwas Neues zu entdecken. Also wo gibt es etwas Besseres, als direkt bei Jesus zu suchen? Als der spanische Diktator Franco starb, sollen ihm seine Generäle versichert haben. Generalissimo, ganz Madrid steht draußen vor dem Palast, um sich von ihm zu verabschieden. Warum? Fragte der General. Wo wollen Sie hin? Merke, es gibt nicht nur falsche Antworten, es gibt auch falsche Fragen. Grundfalsche sogar. Grundfalsch, weil sie die Perspektive verwechseln. Und in unserem Text, den wir gleich lesen werden, stellen auch Menschen eine Frage. Und es wird sich herausstellen, dass diese von Grund auf falsch ist. So, wir steigen ein in den Text für heute aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Und ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Da wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Ich habe die Predigt heute mal so betitelt, wirf. Kennst du das? Es gibt Situationen, die regen dich so richtig auf. Es kocht in dir, du bist auf 180, du bist richtig sauer. Du würdest am liebsten mit der Faust so ordentlich auf den Tisch hauen, endlich mal deine Meinung sagen, deine Argumente, deine Wut so richtig rauslassen. Und es ist wie so ein Stein, den du in der Hand hast und du würdest ihn endlich loswerfen auf deine Hand, direkt den anderen an den Kopf. Nun sind es nicht die Steine, sondern es sind die Argumente oder meine Verletztheit, meine gekränkte Ehre oder auch vielleicht mein Recht, was ich doch habe, was ich hier einfordern kann. Und du möchtest es dem anderen mal so richtig zeigen. Kennst du das aus deinem Leben? Ich ja. Du möchtest jemand etwas vorwerfen oder noch viel besser jemand etwas an den Kopf werfen. Da ist eine innere Stimme in dir und sie schreit dich förmlich an. Wirf! Du hast das Recht dazu. Das Recht ist auf deiner Seite. Wovon berichtet uns der Evangelist Johannes? Jesus im Tempel, viele Menschen umringen ihn, um seine Worte zu hören, die so viel Leben in sich haben. Dieser Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder, so wird er bezeichnet, jemand, der mit diesen Leuten sich umgibt, mit dem Abschaum oder mit denen, wo die religiöse Elite sagt, die, von denen halten wir uns fern. Und gleichzeitig behauptet dieser Jesus, er sei gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also komplett perfekt, er wird keinen Fehler machen. Dieser Jesus hat Platz genommen im Tempel, an dem Ort, an dem Gott angebetet wird. An dem Gott angebetet werden sollen, wo Gott seine Gegenwart verheißen hat. Jesus lehrt über einen Text aus der hebräischen Bibel und in dem Moment werden die Türen des Tempels aufgerissen und Männer zerren eine Frau in die Mitte des Geschehens. Direkt vor die Augen Jesu, direkt in die Mitte all der Zuhörer. Und sie sagen, sie ist des Todes, sie muss gesteinigt werden, so steht es doch im Gesetz. Es klingt so, als sei ihre Anklage und das Urteil für die Männer, als würde es schon feststehen. Und sie machen aus dem Ort der Gegenwart Gottes ein Gerichtssaal. Der Tempel heute ist nicht irgendein Gebäude in Israel, sondern der Tempel heute ist die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi. Und auch wir erleben immer wieder, dass dieser Ort nicht nur ein Ort der Anbetung ist, sondern ein Raum, der manchmal zum Gerichtssaal verkommen ist und verkommt. Und damit meine ich nicht in erster Linie irgendwelche öffentlichen Anschuldigungen oder, um es zu konkretisieren, irgendwelche Mitgliederversammlungen, sondern in allererster Linie meine ich diesen Ort, mein Herz. Denn Gott sagt, er wohnt in uns, in seiner Gemeinde. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das allererste, was, glaube ich, Gott hier anspricht. Wie ist es in meinem Herzen? Wird mein Herz eigentlich zu einem Gerichtssaal, obwohl es ein Ort sein sollte, der Gott anbetet? Dieser innere Schrei in mir, wirf, du hast doch das Recht dazu. In Konflikten haben wir doch schnell die Steine in der Hand, oder? Und ich spreche in erster Linie von mir. So schnell greife ich dann auch und sage, meine Sicht ist doch die richtige. Ich weiß doch, was Sache ist. Also dieses Geschehen im Tempel ist nicht 2000 Jahre zurück im entfernten Israel und fern von uns, sondern es ist direkt hier in meinem Leben. Warum bringen die Pharisäer eigentlich die Frau zu Jesus? Sie haben sich eine List ausgedacht. Diesem Jesus, diesem neuen Religionsführer, muss man doch irgendwie das Handwerk lesen. Der stellt das System in Frage. Er entmachtet die religiöse Elite. Er greift sie an, obwohl sie doch so fromm sind, es doch alles richtig machen. Er behauptet, Gott zu sein und gleichzeitig speist er mit den Sündern, gibt sich mit diesen Menschen ab, die so fern von Gott sind, die gar nicht alles richtig machen. Das muss doch ein Ende haben. Und so stellen sie Jesus eine Fangfrage. Was, Jesus, soll mit dieser Frau geschehen? Und egal, wie er antworten würde, damit würden sie Jesus zu Fall bringen. Das Gesetz Moses befahl für Ehebruch die Todesstrafe. Die Rechtslage war klar, die Frau hat sich nicht verteidigt. Und gleichzeitig wurde zur Zeit Jesu heftig diskutiert, ob denn die Todesstrafe eine angemessene oder vielleicht doch eine zu harte Strafe war. Also würde Jesus nun auf der einen Seite auf das Gesetz verweisen und damit die Todesstrafe, könnte man ihm barbarische Strenge vorschlagen. Wo ist denn dieser menschenliebende Jesus, der mit den Zöllnern und Sündern ist, mit denen, die so fern von Gott sind, wo ist denn da seine Liebe, wenn er jetzt auf das Gesetz pocht? Und würde er auf der anderen Seite sich gegen die gesetzliche Strafe aussprechen, ja, dann hätten sie ihn auch, denn dann könnte man ihm Lässigkeit vorwerfen. Wie ernst nimmt er denn die Gesetze Gottes, der sagt, er sei der Sohn Gottes? Na, da wär's doch mit seiner Frömmigkeit nicht so wahnsinnig weit her. Da haben die Gebote Gottes wohl keinen besonders hohen Stellenwert bei ihm. Wie auch immer er antworten würde, er tappt in eine Falle. Damit machen wir ihn fertig. Wir haben etwas gefunden, mit dem wir ihn zu Fall bringen. Spannend ist ja, der Bibeltext erläutert das selber, welche Motivation dahinter steckt. Und es ist ja so, alles, was Menschen von sich geben, enthält auch immer etwas an Selbstoffenbarung. Das geht gar nicht anders. Ihr kennt vielleicht dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Und alles, was ich sage, bringt auch immer etwas von meiner Ansicht rüber. Egal, ob du nun etwas schreibst oder sagst, es schwingt immer etwas von deiner Sichtweise, von meiner Einstellung, von meiner Beziehung zu dir, von meinem Verständnis von etwas, das schwingt immer mit. Die Frage, die die Pharisäer stellen, legt ihre Motive offen. Scheinbar stellen sie ja nur eine Frage, reines Interesse. Jesus, wie würdest du das bewerten? Ist doch erstmal nichts Schlimmes, oder? Sie stellen doch nur eine Frage. So ähnlich wie Ralf, also ich glaube niemand in unserer Gemeinde heißt Ralf, sag mal, wie siehst du gerade das Geschehen in der Gemeinde? Ist doch nur eine Frage, darf man nicht mal mehr fragen? Welche Meinung vertrittst du dazu? Der Bibeltext verrät uns deutlich, dass die Pharisäer mit ihrer Frage kein gutes Ansinnen verfolgten. Weder mit der Frau, noch mit Jesus, noch mit den Umherstehenden, denn das hätte Spaltung in dem hervorgebracht. Die einen hätten sich ja für eher das Gesetz entschieden, die anderen eher für etwas Liberales, liberalen Umgang damit. Also es ist kein Verbindendes, sondern es ist ein Sie wollen Jesus scheinbar demaskieren. Sie wollen ihn aus der Mitte herausnehmen. Und das ist, glaube ich, immer das, was wir eigentlich unbedingt behalten wollen. Jesus soll im Zentrum stehen. Deswegen nennen wir uns Christen, deswegen sind wir eine christliche Gemeinschaft, weil Jesus doch im Zentrum stehen soll. Sie versuchen, ihn aus der Mitte zu nehmen. Sie verfolgen allein die Ziele ihrer selbst, ihres Egos, was da am Ende hervorkommt. Und viel zu häufig sind wir uns dessen gar nicht bewusst, was da in uns abgeht, meine tiefer liegenden Motive, die mich antreiben. Seien es die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, sei es mein Streben danach, überhaupt jemand zu sein, vielleicht mein Verletztsein, Rache zu nehmen, jemand etwas auszuwischen, Misstrauen gegenüber den Beteiligten oder einfach nur, es muss doch irgendjemand schuld sein. Und ich bin mit dieser Motive so häufig gar nicht bewusst. Ich glaube, im Recht zu sein, weil das an der Oberfläche doch so tickt. Da werden Emotionen in uns geweckt, die in Wirklichkeit vorher schon da waren. Das kann sich auch in Selbstanklage äußern. Warum habe ich diesen Moment nicht genutzt? Oder es kommen diese Sätze vor wie, ich brauche mehr Informationen. Und wir meinen, durch diese Info würde es uns irgendwie besser gehen. Wir könnten das besser beurteilen. In Wirklichkeit will ich aber die Info, damit ich weiß, auf wen ich denn schmeißen kann. Wer denn schuld an allem ist. Und wenn ich es noch nicht getan habe, dann muss ich schnell herausfinden, wer denn hier der Schuldige ist, damit ich auch ein Ziel zum Werfen habe. Noch einmal, ich spreche nicht in erster Linie zu dir. Und wenn du jetzt denkst, ah, der meint bestimmt den und den, nein, ich meine als erstes mich. Die Alternative zu dem, was ich da gerade gesagt habe, meint nicht Schwamm drüber, wir verschweigen alles, das meint es sich. Nein, es geht an dieser Stelle als allererstes um diesen Reflex in mir, der mich innerlich anbrüllt und schreit, wirf. Das ist nämlich der alte Jürgen, den ich eigentlich mit meiner Taufe beerdigt habe. Das Spannende an uns Menschen ist ja, dass wir alle objektiv sind. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt meine Meinung und die falsche. Sonst wäre es ja auch nicht meine Meinung. Aber hast du dich schon mal in deinem Leben getäuscht? Ich habe nachgedacht, es ist schon lange her, 2003 damals. Tja, sollte uns das nicht alle mit unseren Urteilen zurückhaltender sein lassen, wenn es um die eine objektive Wahrheit geht? Ja, Bayern ist Meister. Das ist objektiv. Wie wir das beurteilen, sei mal dahingestellt. Vielleicht magst du mit mir gemeinsam die Frage beantworten, ob du innerlich Steine geworfen hast. Ich habe in meinem Leben manch einen Stein in die Hand genommen, wo mir mein Ego einen Streich gespielt hat, wo meine Motive nicht Jesus wiedergespiegelt haben. Aber ich weiß auch darum, dass jede Krise, jeder Sturm des Lebens die Chance in sich birgt, verletzter zu werden und härter oder an Weite zu gewinnen und Gott ein weiches Herz in mir formen zu lassen. Und das passiert nicht zufällig, das passiert nicht, wenn ich an diesem Stein festhalte, sondern wenn ich ihn bei Jesus ablege. Das passiert also nicht zufällig, wie sich mein Herz entwickelt, sondern es hat mit meinen Entscheidungen zu tun. Es passiert, wenn ich die Steine fallen lasse und selbst an das Kreuz gehe. Was macht Jesus eigentlich aus diesem Wirf, was da in den Pharisäern hochkommt? Was macht Jesus damit? Verteidigt er die Frau? Kontert er mit Gegenvorwürfen oder bagatellisiert er? Oder schlägt er in die gleiche Kerbe, weil einfach so viele so laut sind und das muss dann ja die richtige Meinung sein? Nein, er beugt sich nach vorne und schreibt in den Sand. Und das tut er nicht, um seine Verlegenheit zu überspielen, auch nicht, um sich vor einer Antwort zu drücken, sondern seine wortlose Geste gibt vielmehr eine Antwort, wie sie schärfer und eindeutiger nicht ausfallen könnte. Ja, eine Antwort, mit der die Schriftgelehrten nicht gerechnet haben. Eine Deutung ist, dass indem Jesus in den Sand schreibt, er ein altes, prophetisches Zeichen setzt. Ein Zeichen, das jeden, der in diesen alten Schriften in den Schriften des Alten Testaments kundig war, und das waren ja die Pharisäer, hätte treffen müssen wie ein Blitz. Im Buch des Propheten Jeremia heißt es, Kapitel 17, Vers 13 heißt es, wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. In den Staub geschrieben. Hast du schon mal was am Sand, wenn das Wetter toll ist und man am Strand liegt, da was reinschreibt? Vielleicht Hilfe oder Hallo? Das ist mit einer Welle weg. Oder am nächsten Tag, wenn der Wind einmal drüber gezogen ist, ist es weg. Es hat keinen Bestand. In den Staub geschrieben. So viel ist es wert in Gottes Augen, was da gerade vor Jesu Augen geschieht. Kein einziger kann da vor Gott bestehen mit dem, was er ist, was er anzubieten hat, mit der Leistung, was er vollbracht hat. Nicht nur die Frau nicht, nein, auch die anderen nicht, die da ihre Verurteilung suchen. Das ist genauso wertlos wie ein paar in den Sand gekritzelte Worte, die schon ein leichter Windstoß für immer wegwischt. Aber die Schriftgelehrten fragen hartnäckig weiter. Sie wollen dann nicht drauf eingehen. Jesus, wir haben dir doch eine Frage gestellt und antworte da doch endlich drauf. Und Jesus spricht dann in ungeminderter Wucht weiter aus, was seine Geste eigentlich schon gesagt hat. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Konnten sie das wirklich von sich behaupten, sündlos zu sein? Allein bei diesem Thema Ehebruch, wo Jesus vorher definiert hat, was heißt das eigentlich? Wann bricht man die Ehe? Nicht erst, wenn du mit jemandem ins Bett gehüpft bist, sondern bei diesem ersten Schritt, der in deinem Kopf passiert, wo du die Frau deines Nächsten begehrst oder den Mann deines Nächsten. An der Stelle hast du schon die Ehe gebrochen. Keine Ahnung, wie die Pharisäer unterwegs waren, aber konnten sie allein an der Stelle noch sagen, das betrifft mich nicht? Neben all den anderen Lebensbereichen, wo sie mit Sicherheit versagt haben, wo sie nicht von sich sagen konnten, wir sind sündlos, egal wie sehr wir es versucht haben. So welches Maß wollen die Pharisäer an der Stelle noch anlegen? Hinzu kommt, dass bei einer Steinigung der Zeuge des Verbrechens den ersten Stein auf den Verurteilten werfen musste. Damit übernahm er die volle Verantwortung für die Hinrichtung. Wer von ihnen hätte dadurch nicht auch über sich selbst ein Urteil gesprochen? Jesu Worte lassen keinen Zweifel daran, dass solche Verantwortung nur jemand übernehmen kann, wer sich selbst frei von jeglicher Schuld weiß. Also keiner, außer Gott selbst. Und das hat getroffen in ihrem Innersten. Und darum geht auch einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Jener also, die meiste Lebenserfahrung mitbringen, diejenigen, die schon die meisten Gelegenheiten hatten, selbst zu sündigen. Ich weiß nicht, hat Jesus ihren Namen aufgeschrieben oder die Sünden? Wer weiß. Aber sie erkannten, sie sind getroffen und sie gingen. Sie wissen, dass kein einziger beanspruchen könnte, ohne jedes Schuldigwerden sein bisheriges Leben gelebt zu haben. Und sie gehen weg, weil sie vielleicht gegen total erbitterte innere Widerstände genauso spüren, dass eben deswegen sie kein Recht haben, über einen anderen Menschen ein moralisches Urteil zu fällen. Aus meinem inneren Wirf macht Jesus ein, wirf du zuerst, wenn du ohne Sünde bist. Er richtet meinen Blick also weg von dem anderen, auf den ich doch so gerne mit meinem Finger zeige, und legt ihn auf mich selbst. Sagt, es geht nicht um den anderen, es geht erst einmal um dich. Die Pharisäer verstehen das an der Stelle und sie gehen. So schnell zeigt unser Finger doch auf den anderen da. Und wie wir alle wahrscheinlich in der Grundschule schon gelernt haben, heißt es, wenn der eine Finger auf den anderen zeigt, dann zeigen drei ja auch immer auf mich. Und ich fand dieses Bild ganz einprägsam. Welche drei Finger sind denn das, die da auf mich zeigen? Und ich mag den in der Mitte euch jetzt gar nicht zeigen, so in die Kamera. Aber nehmen wir mal diesen Mittelfinger, diesen Stinkefinger. Der kommt raus, wenn ich sauer bin, wenn meine Emotionen hochkochen. Der ist der Finger, der verletzend ist. der einfach aus einer Reaktion hervorkocht und ich ihm den anderen an den Kopf werfe. Meine Emotionen, die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, sondern die in mir drinstecken, wo ich mit klarkommen muss, die ich gehandelt kriegen muss. Und da kann ich mit engen Freunden drüber sprechen, nicht als ein Tratschen, wo ich über den anderen etwas sage und ihm so imaginär den Zeigefinger, den Mittelfinger zeige. Ja, da darf ich auch Emotionen loswerden, weil Gott mich mit Emotionen geschaffen hat. Aber meistens ist Gott der viel bessere, der mit diesen Emotionen klarkommt. Der ein viel besserer Empfänger ist, der diese Emotionen heiligt. Dann haben wir den Ringfinger. Na, da steckt zumindest an meiner Hand ein Ring dran, was ja den Ringfinger zum Ringfinger macht. Wie ist es denn da? Der deutet an, dass es eine Beziehung gibt. In welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu demjenigen, den ich gerne was an den Kopf werfen möchte? Wie sieht es da aus? Jeder, der verheiratet ist, der eine Beziehung führt mit einem Partner, der weiß darum, naja, dass es viel schön ist, aber dass es auch viel komplex ist. Eine Beziehung ist komplex, ist vielschichtig. Ein Konflikt, bevor ich diese Steine werfe, sollte ich mir überlegen, in welcher Beziehung stehe ich und wenn meine Beziehung stimmt, dann würde ich diesen Stein gar nicht werfen. Dann habe ich eine andere Intention, Dinge anzusprechen. Und ich weiß darum, Dinge sind komplex, sie sind vielschichtiger. Größere Konflikte, wir lieben ja einfache Antworten, weil man da so schnell sein Urteil fällen kann. In vielen Gesellschaftsbereichen sehen wir das. Aber auch in unserem Leben, wir neigen zu einfachen Antworten, da wo Dinge viel, viel komplexer sind. Und dann haben wir noch unseren kleinen Finger. Nicht nur den, den man ins Ohr stecken kann, sondern der kleine Finger zeigt an, dass es eigentlich der gebrechlichste, der kleinste, der, auf den man am meisten aufpassen muss. Und für mich symbolisiert er das, wo Gott sagt, passt da am meisten drauf auf. Mehr als andere, als alles andere, was du behüten sollst, behüte dein Herz. In Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und warum ist das so? Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Willst du leben, dann pass auf dein Herz auf, sagt Jesus. Und um mein Herz findet immer ein Kampf statt. Der Teufel weiß das. Wenn er mein Herz hat, dann wird er mein Leben zerstören. Bewahre ich mein Herz, richte es immer wieder an Jesus aus, wird Leben daraus entspringen. Deswegen will ich mich entscheiden, mein Herz zu bewahren. Ich will nicht, dass sich Bitterkeit, Resignation, Hass in meinem Herzen einnistet. Ich will nicht, dass dort sich Wurzeln eingraben, sondern ich will, dass dort Friede, dass dort Liebe, dass dort Barmherzigkeit sich einnistet. Und dass das wächst, dass das etwas ist, was Gott in mein Herz hineinpflanzt. Eine Liebe, die nur er schenken kann. Jesus bleibt mit der Frau zurück und er holt sie aus ihrer Situation heraus. Er stellt die Schuldfrage erst gar nicht. Das macht er nicht. Sondern er fragt, hat dich keiner verurteilt? Keiner von den Umherstehenden? Und ich glaube, sie sagt voller Erleichterung, weil ihr Leben gerade gerettet ist. Keiner, Herr. Und sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Und da haben wir eigentlich in zwei Sätzen zusammengefasst, warum die frohe Botschaft heißt. Jesus verurteilt nicht mehr, sondern schenkt Leben. Ja, er sagt, sündige nicht mehr. Nach dieser Begegnung mit mir, sündige nicht mehr, weil ich bei dir bin. Weil dein Leben eine bessere Zielsetzung hat. Legitimiert Jesus die Sünde? Nein, ganz und gar nicht. Und warum tut er das nicht? Nicht, weil er ein Moralapostel ist, sondern weil Sünde Leben zerstört. Aber Jesus sagt von sich selbst, er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist gekommen, um Leben zu bringen. Das ist die ganze Botschaft. Jesus kommt auf diese Welt, um Leben zu bringen in dir, in mir. Jesus prägt hier die Kultur. Er setzt den Maßstab für den Umgang mit fehlbaren Menschen. Nicht du, nicht ich, Jesus allein. Und ich glaube, mit einer solchen Kultur kann es gelingen, dass Jesus im Zentrum der Gemeinde bleibt. Liebe FCG Oldenburg, ich wünsche uns immer wieder diese Begegnung mit Jesus, der es darauf anlegt, dir im Alltag, aber auch dir am Sonntag zu begegnen, dir diese verändernde Begegnung zu schenken. Und dass wir dann unsere Steine nehmen, die wir so fest umklammert haben, und loslassen können. Dass wir bereit sind, sie am Kreuz abzulegen, sagen, Jesus, ich weiß, ich habe da so viel in mir, aber darunter gibt es noch ganz andere Schichten und an die musst du ran. Jesus, ich will als erstes auf mich schauen, nicht auf den anderen. Ich will loslassen können, den Blick aufs Kreuz richten und darum wissen, dass ein jeder von uns Jesu Gnade braucht. Amen.